Vor ungefähr anderthalb Jahren haben wir uns als Seelsorgekreis überlegt, dass wir mehr Fürbitte anbieten wollen in der Gemeinde und haben jeden zweiten Sonntag im Monat nach dem Gottesdienst ein Fürbitteangebot geschaffen. Was uns aufgefallen ist, dass wenig es in Anspruch genommen haben und haben immer wieder überlegt, wie können wir das anders gestalten. Wir haben uns erst hier vorne getroffen und dann haben wir uns entschlossen, auf die Empore zu gehen, aber es hat sich nichts Wesentliches verändert. Und beim Überlegen und Nachfragen und Reden mit einzelnen Personen sind zwei Dinge deutlich geworden. Das eine ist, dass viele Leute gar nicht wissen, was ist Fürbitte überhaupt. Es ist ja ein Begriff, wo hört man denn das sonst außer in der Kirche oder in der Gemeinde? Und deswegen wird ein Teil dieser Predigt um einen Text drehen, wo es um Fürbitte geht. Und der zweite Teil der Predigt wird darum handeln, was bieten wir in der Gemeinde eigentlich an? Das war nämlich ein zweiter Punkt, dass Leute gesagt haben, ja, also das wusste ich eigentlich gar nicht, dass das angeboten wird. Ich wusste es gar nicht, dass am Dienstagvormittag ein Gebetskreis da ist, der Fürbitte macht. Und das möchte ich kurz auch vorstellen als zweiten Teil in der Predigt. Was bieten wir als Gemeinde eigentlich an? Wo findet in dieser Gemeinde eigentlich Fürbitte statt? Und ich habe diese Predigt überschrieben mit den Worten, die wir uns lange gestellt haben. Und ich hoffe, wir heute einen Schritt weiterkommen. Die Frage, macht Fürbitte Sinn? Macht Fürbitte Sinn? Und dieses Fragezeichen ist ganz bewusst gestellt. Wer eine Bibel mit hat, bitte ich sie aufzuschlagen. Es geht, ja, das ist das Schöne, was man macht. Ich habe mir den Text zwar aufgeschrieben, aber nicht die Stelle. Das ist Mose. Abraham, jetzt bin ich gerade, ja, das ist bei der Vorbereitung mir nicht aufgefallen, dass ich den Text zwar ausgedruckt habe, aber nicht die Stelle habe. Ich finde es im Laufe der Zeit wieder und lese es jetzt erstmal einfach vor. Lassen Sie sich bitte diesmal nicht davon entmutigen, die Bibel dann nicht mehr mitzubringen. Ne? Also das soll kein Beispiel sein. Und vielleicht haben wir ein, zwei, die gleich so von spontan drauf kommen. Dann bitte ich um Zuruf. Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom herab und Abraham ging mit ihnen. Genau. Ab Vers 16, jetzt weiß ich es wieder. Vielen Dank. 1. Mose 18, also Genesis 18, ab Vers 16. Es kommt von der Situation, das sollte man vielleicht noch vorher wissen. Die Situation ist die, Gott besucht Abraham zusammen mit Engeln. Und es geht ursprünglich um die Verheißung, dass er in seinem hohen Alter und sprich auch Sarah natürlich in ihrem hohen Alter noch ein Kind bekommen sollen. Gott spricht mit Sarah darüber, auch mit Abraham, verheißt dieses Kind noch einmal. Und nun geht es ab Vers 16 weiter. Und die Männer erhoben sich von dort, damit ist gemeint die Engel und Gott, erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom herab. Und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen dieser Welt. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, was vor mich gekommen ist, getan haben, und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom, Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt, willst du sie denn wegraffen? und nach dem Ort nicht vergeben um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in dieser Stadt finde, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach er, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, weiter mit ihm zu reden und sagte, vielleicht werden dort 40 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun um der 40 willen. Und er sagte wieder Abraham, der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede, vielleicht werden dort 30 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, vielleicht werden dort 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 20 willen. Da sagte er, der Herr möge nicht zürnen, ich will nur noch dieses eine Mal reden, vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 10 willen. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte zurück an seinem Ort. Eine sehr interessante Fürbittegeschichte. Und den ersten Punkt habe ich genannt, Fürbitte macht Sinn, weil Gott sich offenbart hat. Gott offenbart sich Abraham. Gott offenbart sich Abraham und er sagt auch, warum er sich Abraham offenbart. Er sagt, ich möchte Abraham mit in meinen Gedanken einbeziehen, denn ich habe eine Beziehung zu ihm. Er ist mir wichtig. Ich habe einen Plan mit ihm. Und auch wenn ihn dieses, was ich vorhabe, nicht unmittelbar betrifft, möchte ich, dass er weiß, was ich vorhabe. Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden und ihm sollen gesegnet werden alle Nationen auf der Erde. Etwas, was auch an uns wahr geworden ist, denn Jesus ist ein Nachfahre Abraham gewesen. Gott offenbart sich und deswegen macht Fürbitte Sinn, weil als, wie es dann gleich weitergeht, Abraham auf ihn zugeht, auf Gott zugeht, da redet er nicht irgendwie ins Blaue hinein, sondern er spricht Gott an, weil er weiß, was Gott vorhat. Und so geht es uns auch. Wir wissen auch, was Gott vorhat. Wir wissen, was Gott vorhat, wenn wir in der Bibel lesen. In der Bibel erfahren wir, woher wir kommen. In der Bibel erfahren wir, wie Gott unsere Zeit einschätzt. Und in der Bibel erfahren wir, wohin es geht. Wir erfahren vielleicht nicht, welche Menschen wir vielleicht mal heiraten, welchen Beruf wir ergreifen. Die Bibel beantwortet nicht in jedem Detail die Fragen unseres Lebens, die wir vielleicht haben. Aber die Bibel gibt uns Orientierung und sagt uns, was hat Gott vor? Und dieses Wissen stellt uns in eine Verantwortung. Wer die Bibel aufschlägt, ist mutig. Denn er erfährt oder sie erfährt dort etwas von Gottes Vorhaben. Und wer dazu schweigt, wer sich dazu nicht einbringt, wer nicht mit Gott in Beziehung, in dieser Beziehung, die er hat, eintritt und mit Gott darüber redet, was es bedeutet, dass in unserer Zeit viel Leid sein wird, dass es Katastrophen geben wird, der verpasst eine große Aufgabe. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir dazu berufen sind als seine Kinder. Ich habe gesagt, hierin erfahren wir, was Gott vorhat, in die Bibel. Für einige ist die Bibel ein altes Buch. Vielleicht die Geschichte mancher guten Menschen. Wenn Sie sich auf der Straße hinstellen würden und was halten Sie von der Bibel? Die Leute fragen, würden Sie ganz unterschiedliche Antworten hören. Für uns ist aber die Bibel Gottes Wort. Hier offenbart sich Gott. In der Bibel ruft er uns. In der Bibel beschenkt er uns. Das erfahren wir dort. So wie Abraham als Vertrauensperson Gottes von seinen Plänen über Sodom und Gomorra erfährt, erfahren wir als die Vertrauensperson Gottes der heutigen Zeit durch die Bibel, was er vorhat. Fürbitte macht also Sinn, weil wir erfahren haben, was Gott vorhat. An uns und auch an anderen. Der zweite Teil, der zweite Punkt. Fürbitte macht Sinn, weil der Fürbitter aktiv wird. Und Abraham und die Männer wandten sich von dort, der Vers 22, und gingen nach Sodom, Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Es hört sich so einfach an, er blieb noch vor dem Herrn stehen. Abraham wusste doch, wen er vor sich hatte. Dem Schöpfer der Welt. Dem Wesen, das entscheidet, ob Menschen sterben oder leben, ob Städte zerstört werden oder bestehen bleiben. Ich habe versucht, mal zu überlegen, was bedeutet das gefühlsmäßig? Und habe mich gefragt, wenn meine Frau sehr zornig wäre und vorhätte, ihren Zorn irgendwo hinzutragen oder jemandem diesen Zorn zu sagen, würde ich es wagen, mich vor sie zu stellen und zu sagen, halt. Glücklicherweise hat es die Situation noch nicht gegeben. Aber ich glaube, ich würde schon etwas mit mir kämpfen, mit dem Mut, mich dazwischen zu werfen. Vielleicht erinnern Sie sich auch an Situationen, wo Sie jemanden erlebt haben, der zornig war und sich gefragt haben, bin ich bereit, dazwischen zu treten? Es gibt ja das Sprichwort, man soll sich nicht zwischen zwei beißende Hunde stellen und dazwischen greifen. Da ist auch was dran. Ich habe den Fehler einmal gemacht und ich werde es nie wieder tun. Aber der Grundgedanke der, sich dazwischen zu stellen und jemanden aufzuhalten, etwas zu tun, was möglicherweise falsch ist, was man selber als eine Last empfindet, das ist eine Aufgabe, die Sinn macht. Und diesen Sinn hat Abraham verstanden. Nun könnte man sagen, auf dem Weg zum Gottesdienst ist uns Gott nicht begegnet. Wo soll ich mich dazwischen werfen? Ich sehe ihn ja nicht. In Hebräer 4,16 steht, wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir können als Kinder Gottes an jedem Ort dieser Welt, zu jedem Zeitpunkt dieser 24 Stunden am Tag, die jeder Mensch hat, uns bewusst darauf einlassen und sagen, jetzt trete ich innerlich vor dem Thron Gottes und rufe ihn an. Gott ist nicht fern. Wir haben eben das Lied gesungen, in der Stille angekommen. Vielleicht ist es nicht immer still in unserem Gottesdienst, das ist ja auch schön. Aber alle Sie und auch ich, wir sind heute hier angekommen vor Gottes Angesicht. Er ist da. Das ist eine Zeit im Sonntagvormittag, die wir nutzen, um Gott zu begegnen. Und diese Möglichkeit hat jeder von uns 24 Stunden am Tag, wo auch immer. Ein Sinn der Fürbitte ist also, dass der Fürbitter aktiv werden kann. Jemand, der von Gottes Plänen erfährt, ist nicht dazu verdammt, zuzugucken und zu sagen, okay, dann mach. Und der dritte Punkt, Fürbitte macht Sinn, weil Fürbitte zum Gespräch mit Gott führt. Und ich habe diesen Text gelesen und gedacht, es ist die Beschreibung eines Basars. So stelle ich mir einen orientalischen Basar vor. Jemand geht einkaufen und sagt, ich hätte gern das gekauft. Und der Verkäufer sagt, das kostet jetzt 50 Euro. Und er sagt also, 50 Euro? Also ich überlege es mir, ob ich es nehmen könnte für 40. Und der Verkäufer sagt dann, naja gut, also 50 Euro, ich gebe 48. Ich nehme 48 für dieses. Und der andere sagt, ja, 48 ist schon sehr gut. Aber wie wäre es mit 44? Das Gespräch mit Gott ist so individuell, wie es nur sein kann. So persönlich, wie es nur sein kann. Wenn wir die Psalmen lesen, wenn wir in den Propheten lesen, wenn wir davon lesen, wie Jesus mit seinem Vater spricht, dann ist das sehr individuell und so ist Fürbitte auch. Es gibt eine Stelle, wo über Mose geschrieben wird, dass er zu Gott kam auf dem Berg Sinai und Gott sprach zu ihm mit einem Freund. Und ich muss zugeben, es kam so ein bisschen der Gedanke von Neid auf. Ich wünschte mir manchmal so eine Begegnung mit Gott, so wie mit ihnen, jetzt schweigen sie, das predige ich ja auch, aber wenn man sich trifft und miteinander redet, miteinander austauscht, sich sieht, sich quasi wie berühren könnte, das erleben ja die wenigsten. Auch Paulus hatte es so in dem Sinne nicht mehr erlebt. Paulus hat immer wieder ist von Gott angesprochen worden, hat zum Beispiel eine Vision gehabt, die ihm gezeigt hat, jetzt rüber nach Griechenland, um dort das Evangelium zu verkünden. Wir sehen Jesus, wir sehen Gott im Glauben. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl, dass manches Gebet, wie man so sagt, an der Decke hängen bleibt. Das Gefühl ist Gott ganz weit, weit fern. Hört er mich? Ist er da? Gott ist ganz nah. Und Gott hört jedes Gebet. Und jedes Gebet mit Gott kann sehr unterschiedlich verlaufen. Und ich bitte Sie, wenn Sie sich auf dieses Gebet mit Gott einlassen, auch auf die Fürbitte einlassen, gucken Sie mal, was passiert. Nicht, dass Sie gleich erwarten, das kann passieren, aber nicht, dass Sie es als alleinigen Weg Gottes erwarten, dass jetzt quasi eine hörbare Stimme kommt. Aber vielleicht erleben Sie, dass eine Bibelstelle Sie ganz neu anspricht. Vielleicht erleben Sie das, wofür Sie beten, dass Gott da etwas tut als Antwort. Und das braucht Geduld und Ausdauer. Und die hat mich ermutigt bei Abraham, Ausdauer zu haben in diesem Gespräch mit Gott. Er beschreibt in diesem Gespräch so ein bisschen seine Motivation. Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vers 23. Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte, Vers 25. Welche Motivation hat jemand, der Fürbitte macht? Ich bin auf zwei Motivationen in der Bibel gestoßen. Die erste Motivation ist die Motivation der Liebe. Matthäus 22. Es geht um das größte Gebot. Jesus wird von einem Pharisäer gefragt, was ist das Allerwichtigste vor Gott? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn Sie diese Verse vielleicht nochmal zu Hause lesen, Mose 18, versuchen Sie mal hineinzuspüren, ob Sie das empfinden, wie sehr Abraham Gott liebt. Abraham sagt, du, mache dich nicht schuldig, Gott. Mache nichts falsch. Du bedeutest mir was. Du bist mir wichtig. Und vielleicht, das wird in diesem Text nicht beschrieben, vielleicht hat er auch den Punkt gehabt, dass er sagt, ich kenne Leute in Sodom und Gomorra. Er kannte nämlich Lot, seinen Neffen, der dorthin ausgewandert war. Und obwohl er nicht von Lot in diesem Text spricht, vielleicht war das eine Motivation von ihm, diese Liebe zu seinen Verwandten. Und für uns kommt eine weitere noch hinzu. 1. Timotheus 2,1. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, schreibt Paulus, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Der Fürbitter, der das Gespräch mit Gott führt, führt dieses Gespräch aus der Beziehung zu Gott heraus und führt dieses Gespräch, weil er Gott gehorsam sein will. Das sind zwei sehr wichtige Aspekte. Und er führt es mit einem Ziel. Er führt es mit dem Ziel, dass Sodom und Gomorra nicht zerstört werden. Und ich habe eben von dem Basar gesprochen, von diesem Ziel, das verfolgt wird. Er hat nicht gesagt, also Gott, wenn du dort 10 Gerechte findest, dann kann ich das verstehen. Sondern hat sich darauf eingelassen, mit Gott zu reden und hat gemerkt, Gott reagiert auf ihn. Eine Erfahrung, die wir vielleicht so nicht machen werden, jedenfalls in diesem vertraulichen Gespräch mit Gott. Aber er handelt Gott runter auf 10. Ich bin selber Kaufmann. Ich bin von dieser Leistung beeindruckt. Und vielleicht wird Gott damit auch so ein bisschen menschlich, dass er bereit ist, sich von uns herunterhandeln zu lassen in seinem Handeln. Dass wenn wir ihn bitten, Herr, schenke dieses Leid nicht. Rechne es den Menschen nicht zu, was sie Böses tun. Dass er sagt, wegen dir, weil du dafür bittest, werde ich nicht so handeln, wie ich in meinem Zorn handeln würde. Ich habe von dem Ziel gesprochen. Abraham hat das Ziel gehabt, dass Sodom und Gomorra nicht zerstört wird. Und unser Ziel in der Fürbitte ist es, und das kann ich jetzt nur so beispielhaft nennen, es gibt dort ganz viele Stellen, dass wir beten sollen für alle Christen, Epheser 6, dass wir für die Obrigkeit beten sollen, dass wir für die beten sollen, in Matthäus 5, die Christen verfolgen. Wir sollen für geistliche Leiter beten, Römer 15. Wir sollen für die Menschen ohne das Evangelium beten, auch für die Juden damit, Kolosser 4. Und 1. Timotheus 2,1, ich hatte es vorgelesen, ist, wir sollen für alle Menschen beten. Es gibt niemanden, der unsere Fürbitte nicht verdient. Es gibt niemanden, der aus dieser Fürbitte herausgegriffen worden ist, egal was derjenige tut. Niemand. Wir sollen für alle Menschen beten. Und ich komme zu dem vierten und letzten Punkt. Fürbitte macht Sinn, weil der Wille Gottes geschieht. Vielleicht wissen Sie, wie es dann weitergegangen ist. Sodom und Gomorra wurden zerstört. In der Beschreibung, die nach diesem Text folgt, den ich eben vorgelesen habe, wird zwar nicht beschrieben, wie die einzelnen Gerechten gesucht werden, und es waren dann eben nur 8 oder 6 oder 4. Aber es bleibt bestehen, dass die Bitte, Sodom und Gomorra nicht zu zerstören, nicht erhört wurde. War dann das alles erfolglos? War dieses Gespräch mit Gott erfolglos? Nein. In Vers 29 steht, dass Gott Abraham gedachte und seinem Gespräch mit Abraham gedachte und deswegen Lot gerettet hat. Lot, dieser Neffe, dieser Verwandte, der sich nicht so sehr glücklich aufgeführt hat im Verhältnis zu Abraham. Lot, der sich aufmachte und in einer solchen Stadt lebte, wo also Verwerflichkeit, also noch ein sehr freundlicher Ausdruck für das Lebensstil war für dieser Menschen. Lot, der nicht einmal angesprochen worden ist von Abraham. Dieser wird gerettet. Und zwar deswegen, weil Gott diesen Bitten von Abraham gedachte. Gott hat dieses Gebet, diese Fürbitte von Abraham gedacht auf eine ganz andere Art und Weise, als sich das Abraham vielleicht gedacht hat. Aber er hat es beantwortet. Dass der Wille Gottes geschieht. Auch wir als Gemeinde haben erlebt, dass Bitten erhört wurden und Bitten nicht erhört wurden. Wir haben als Gemeinde gebetet und eine Person ist gesund geworden, und wir haben als Gemeinde gebetet und eine Person oder mehrere Personen sind gestorben. Mehrere sind gesund geworden, mehrere sind gestorben. Auch wir als Gemeinde haben das erlebt, dass unsere Fürbitte nicht in allen Dingen erhört wurde. Und das stellt ja die Frage, wie gehen wir eigentlich mit dieser unerhörten Fürbitte um? Neben dieser Trauer, dass Gott einen anderen Weg hat, wie gehen wir damit um? Und ich möchte Ihnen gerne sozusagen das bekannteste nicht erhörte Gebet des Neuen Testamentes vorlesen. Jesus ging ein paar Schritte im Garten Gethsemane weiter, warf sich auf den Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieses Gebet von Jesus, dem Sohn Gottes, der Tote lebendig gemacht hat, der Kranke geheilt hat, der Wunder vollbracht hat, voller Glaube, voller Kraft, bittet seinen Vater, dass er nicht ans Kreuz gehen muss. Und ich sage es mal ein bisschen provokant: Gott sei Dank, dass dieses Gebet nicht erhört wurde. Gott sei Dank, sonst ist keiner von uns hier. 2000 Jahre lang Hoffnungslosigkeit wären die Folge gewesen. Wir haben Verheißungen. 1. Johannes 5. Und wer an Jesus glaubt, kann voll Zuversicht an sich an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Hier ist die Spannung. Hier ist die Spannung deutlich, dass wir aufgerufen werden zu bitten. Und selbst Jesus es erlebte, dass eine Bitte von ihm nicht erhört wird. Und ich glaube, die Schlüsselworte sind, dass wir um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, dem Willen Gottes. Und ich habe von der Bibel gewissen, dort erfahren wir viel vom Willen Gottes. Aber es bleibt dabei, dass wir nicht alles vom Willen Gottes wissen. Und deswegen ist Fürbitte in Anführungsstrichen auch manchmal ein schwieriges Geschäft, weil Freud und Leid dicht beieinander liegen können. Das nicht erhörte Gebet ist nicht das Ergebnis von Halbherzigkeit im Glauben, von mangelnder Vollmacht oder unvollständiger Hingabe. Es hat den Grund, dass Gott einen besseren Weg hat. Und manchmal ist uns dieser bessere Weg, auch wenn er Leid beinhaltet, verborgen, dass wir ihn nicht gleich sehen können und dass unser Verstand diesen besseren Weg nicht gleich ergreifen kann. Aber ich bitte Sie, wenn Sie an nicht erhörte Gebete denken, denken Sie auch daran, dass das Gebet von Jesus, den Kelch nicht trinken zu müssen, dass dieses Gebet Gott sei Dank nicht erhört worden ist. Ich fasse diesen Teil der Predigt noch mal kurz zusammen. Macht Fürbitte Sinn. Fürbitte macht Sinn. Fürbitte macht deswegen Sinn, weil Gott sich uns offenbart. Wir beten nicht ins Blaue. Wir bitten nicht um etwas, was wir nicht kennen, sondern wir bitten, weil wir Gott kennen. Und Fürbitte macht Sinn, weil wir als Fürbitter aktiv werden können. Wir sind nicht passiv. Das, was uns passiert, wie Gott an uns handelt, macht uns nicht passiv, sondern Fürbitte ist ein aktives Handeln. Beten ist ein aktives Handeln und Fürbitte ist ein aktives Handeln für den anderen. Ein aktives Eintreten für den anderen. Ein Fürbitter kommt ins Gespräch mit Gott. Und vielleicht verspüren Sie auch die Sehnsucht, manchmal zu sagen, ich würde Gott mehr gerne Gott begegnen, mehr mit ihm ins Gespräch kommen, mehr ihm begegnen. Ich möchte gerne dazu ein kurzes Beispiel bringen, weil es mich persönlich so begegnet hat. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt anderthalb. Da meine Frau krank ist, bin ich also für ihn zuständig, auch mit allem Wickeln. Und vor kurzem hat er angefangen, meine Hände zu nehmen und sich aufs Gesicht zu legen. Und er genießt das. Und ich habe mich auf einmal erinnert, dass ich als Kind auch dieses Bedürfnis hatte. Dass mein Vater, meine Mutter, ich kann es nicht erklären, ich weiß auch nicht, was es für ein Vorgang ist, vielleicht kann ein Kinderpsychologe das besser erklären. Aber dieses Bedürfnis, berührt zu werden. Und ich weiß nicht, ob es so greifbar ist für Sie. Für mich ist das etwas, wo ich sage, es gibt Zeiten in meinem Leben, da habe ich das Gefühl, Gott ganz nah zu sein und dass Gott mir ganz nah ist. Und es gibt Zeiten, da sehne ich mich nach diesem Gefühl so sehr, dass er mir nah ist, dass er mich berührt und wo es mir fehlt. Das möchte ich mit diesem Bild machen, mit Gott ins Gespräch kommen, Gott nahe sein, dieses Erleben. Fürbitte ist eine Chance, Gott nochmal ganz neu zu erleben. Und Fürbitte macht deswegen Sinn, weil Gottes Wille geschieht. Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Der bessere Weg geschieht. Wir können dazu beitragen, dass dieser Weg geschieht. Wir können auch darum bitten, dass er vielleicht anders aussieht. Und Gott möchte gebeten werden. Das ist ein Geheimnis, dass Gott gebeten werden möchte und gleichzeitig sein Wille geschieht. Aber was geschieht, ist, so leidvoll das auch manchmal ist, der bessere Weg. Ich komme zum zweiten Teil der Predigt und möchte kurz vorstellen, was wir in der Gemeinde an Fürbitte anbieten. Fürbitte in der Gemeinde. Es geht sowohl darum, Fürbitte zu leisten, Fürbitter zu sein, als auch Fürbitte zu empfangen. Wir haben Fürbitte in Veranstaltungen und Gruppen. Also Veranstaltungen und Gruppen, wo es nicht allein um Fürbitte sich dreht. Heute im Gottesdienst hatten wir ein Fürbittegebet. In der Gemeindestunde werden wir einen Fürbitteteil haben. Mit Dank, mit Lob, mit der Bitte für Menschen. In Hausbibelkreisen, im Austausch, im Gebet, da gibt es auch Fürbitte. Aber es gibt auch Veranstaltungen, Gruppen, Menschen, Vorgänge sozusagen, wo wir speziell in die Fürbitte mit hineingenommen werden. Es gibt das Gebetsfax, was einen ganz wichtigen Dienst stellt. Das Gebetsfax, ein aus einer langen vergangenen Zeit, wo es noch mehr mit Fax gearbeitet wurde als mit E-Mail, sage ich mal so. Da bekommen wir Informationen ganz aktuell, wenn es jemandem nicht gut geht, wenn wir für jemanden beten können. Es gibt das Ältestengebet nach Jakobus 5, wenn jemand krank ist. Und das ist schön beschrieben worden, eben wenn jemand am äußeren Menschen krank ist oder auch am inneren Menschen krank ist. Der kann die Ältesten rufen und für sich beten lassen. Und es ist dort eine Verheißung, dass es dem, für den gebetet wird, dass es ihm besser gehen wird. Dass Gott an ihm handeln wird. Vielleicht wird er ihn nicht gesund machen gleich. Aber es gibt die Verheißung, dass Gott an diesen Menschen handelt. Es gibt die Möglichkeit, nach jedem zweiten Sonntag, also in jedem zweiten, nicht nach, in jedem zweiten Sonntag im Monat, nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, sich nach oben auf die Empore hinzugehen und dort Menschen zu treffen, mit denen man beten kann, denen man sich anvertrauen kann. Es gibt das Seelsorgegeheimnis, das wird nirgendwo anders erzählt, was dort gesprochen wird. Aber wo man hingehen kann und sagen kann, bitte tritt mit für mich ein. Oder auch tritt bitte mit mir für jemand anders ein, der mir auf der Seele liegt. Und es wird in Zukunft auch etwas sein, dass dass sich etwas verändert in unseren Angeboten. Ein weiteres Angebot, was jetzt kommen wird, wird die Gebetshotline sein. Es wird ein Anrufbeantworter installiert werden in der nächsten Woche, eine Telefonnummer, und die Gemeindemitglieder werden in den nächsten Tagen einen Brief in ins Fach bekommen, wo das genannt wird, wo man anrufen kann. Was weiß ich, am Tag fällt einem ein, sagt, ach, morgen meine Prüfung. Da habe ich noch gar nicht für gebeten, dass jemand mitbetet, dass mich jemand mitträgt in dieser Situation. Dann kann man diese Nummer wählen und abends wird dieses Gebets-Hotline abgerufen von Seelsorgern unserer Gemeinde und dort wird das seelsorgerlich vertraulich behandelt und dafür gebetet. Und es gibt noch eine wichtige Gruppe bei uns in der Gemeinde, Dienstagvormittag von 8:30 bis 9:30. Von 9:30 bis 10:30. So, von 9:30 bis 10:30. Trifft sich unser Gebetskreis. Und dieser Gebetskreis ist ein Fürbittekreis, der sich vor allen Dingen dahin orientiert, zu sagen, wir möchten für andere Menschen beten. Wir möchten kontinuierlich für andere Menschen eintreten. Auch da werden wir eine kleine Veränderung machen, und zwar wird es wieder Kärtchen geben im Foyer, wo man ein Gebetsanliegen aufschreiben kann und wo man einen Kasten hat, wo man es einwirft. Und jeden Montag oder Dienstagmorgen vor dem Treffen wird es geleert werden und für diese Gebetsanliegen gebetet werden. Was können Sie als Einzelner tun, der Sie am Dienstagmorgen keine Zeit haben, auch vielleicht von der Arbeit her, der Sie jetzt nicht gerade zum Fürbitteteam dieser Gemeinde noch nicht gehören? Wenn Sie heute um 8 Nachrichten sehen, nehmen Sie doch nach der Viertelstunde der Nachrichten 5 Minuten Zeit und sagen, Gott, was in dieser Welt eigentlich passiert. Tragen Sie Gott das, was in dieser Welt passiert, ans Herz. Nehmen Sie 5 Minuten Zeit. Oder wenn Sie die Zeitung morgens lesen, wenn Sie davon hören, was andere an dem Tag alles vorhaben, oder wenn jemand krank ist, nehmen Sie sich etwas Zeit. Nochmal das Gehörte nicht nur so, oh, das ist aber schlimm, sondern zu sagen, Gott, hilf. Dabei kommt es nicht auf eine besondere Art des Betens an. Es kommt nicht auf eine besondere Sprache an. Sondern Gott erkennt unser Herz. Und da, wo wir ihm etwas bringen, was uns auf dem Herzen liegt, so hört er uns. Und der bessere Weg wird stattfinden. Ich möchte diese Predigt zusammenfassen. Macht Fürbitte Sinn. Fürbitte macht allein für denjenigen Sinn, der sie tut. Wer keine Fürbitte leistet, für den macht Fürbitte keinen Sinn. Außer wenn diese Person das Glück hat, den Segen hat, dass jemand anders für sie Fürbitte leistet, für diese Person selbst. Aber Fürbitte macht für den Sinn, der Fürbitte in Anspruch nimmt, der Fürbitte sucht und der Fürbitte leistet. Der in der Liebe zu Gott, zu sich selbst und seinen Nächsten etwas tun möchte. Und es kann ja sein, dass es jemanden gibt, dem Sie nicht helfen können. Aus Zeitnot, aus Geldnot, weil diese Person zu weit weg wohnt. Oder vielleicht, weil in der Beziehung etwas passiert ist, dass diese Person gar nicht möchte, dass sie unterstützen. Wenn sozusagen alle Stricke reißen, dieser Person ihre Liebe zu zeigen, dann beten Sie für diese Person. Und es ist nicht das Unwichtigste an Liebe, was Sie dieser Person erweisen können. Amen.